have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche aktuell mehrfach einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Di Cresti und ich sauniere hier vor mich hin in meiner Dachgeschosswohnung bei wahrscheinlich jetzt schon guten 30 Grad draußen. Die harte Zeit für die Menschen mit Dachgeschosswohnungen steht so langsam aber sicher an. Das bedeutet aber auch strahlenden Sonnenschein, da wollen wir uns natürlich nicht allzu sehr beschweren und strahlenden Sonnenschein gibt es wahrscheinlich auch in den Gemütern der Oklahoma City Thunder von heute Nacht und natürlich, hoffentlich zumindest, im Gemüt von Julius Schubert. Mahlzeit, mein Lieber. Einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Gemüt strahlt immer, wenn wir zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen, was wir ja derzeit, Gott sei Dank, sehr, sehr regelmäßig tun. Viermal die Woche, zweimal im öffentlichen Feed, zweimal im Supporter-Feed und aktuell hier jeden Tag nach den NBA Finals Auseinandersetzungen. Und zu so einer Auseinandersetzung kam es heute Nacht mal wieder. Ich habe ein wenig des Spiels live gesehen, mich extra so von der Geburtstagsfeier meines Bruders losgemacht heute Nacht, der seinen 17. Geburtstag mit über 50 Leuten gefeiert hat, dass ich zum Start des Games dann auch wieder zu Hause war, habe ein bisschen was davon gesehen, war dann aber viel zu müde und ärgere mich jetzt ein bisschen im Nachhinein, weil das ja ein richtig, richtig nice Spiel mit einer super spannenden Schlussphase gewesen ist. Hab's mir heute Morgen im Real Life angeguckt. Dann nochmal so ein bisschen tiefer gehend für diese Analyse heute. Und was soll ich sagen? Wieder ein ziemlich geiles, unterhaltsames, high-quality Basketball-Game von eventuell den beiden besten Teams der NBA. Und auch gut für uns, dass die Oklahoma City Thunder sich hier durchsetzen konnten. Denn jetzt wird die NBA Championship in einer 3-Spiele-Serie entschieden und das ist sehr, sehr geil und ich freue mich sehr auf den Rest der Serie, freue mich sehr auf die heutige Folge. Wie geht's dir?
Es geht mir gut. Mein Auto, habe ich gerade schon gesagt, deswegen haben wir ein bisschen verspätet aufgenommen. Mein Auto macht Spirenzchen, da ist einfach ein Teil von der Feder abgebrochen und dann auf der Straße gelandet, mitten in der Fahrt, was kein gutes Zeichen ist. Das wird am Montag gerichtet. Ich bin heute Mittag und heute Abend verabredet und davor habe ich jetzt natürlich noch wahnsinnig Bock, mich hier reinzustürzen in das Gesehene. Und ich möchte reinstarten mit einer reißerischen, verzweifelten Frage. Und wenn wir dann gleich nach der Aufnahme besprechen, wie wir die Folge nennen sollen, dann würde ich mich dafür aussprechen, dass wir so die Folge nennen. Julius, was wissen wir denn überhaupt noch über Basketball? Was ist hier los? Die Oklahoma City Thunder gewinnen ein Spiel in den NBA Finals, in dem sie 3 ihrer 16 Dreier treffen. Also nur 16 Dreier zu nehmen, ist ja schon krass. Davon dann nur 3 zu treffen, was 18,8% entspricht, ist nochmal krasser. Und trotzdem gewinnen sie dieses Spiel irgendwie. Und ich freue mich sehr drauf, mit dir einzutauchen und zu besprechen, wie es dazu kommen konnte, wie die Pacers ja sich das Ding irgendwo dann tatsächlich, diesmal haben sie sich das Ding aus der Hand reißen lassen. Es war über weite Strecken des Spiels knapper, als es hätte sein müssen, hatte ich das Gefühl. Und dann hatte man ja so ein bisschen den Fuß auf den am Boden liegenden Thunder. Und irgendwie haben es die Thunder aber geschafft, sich da wieder rauszuwinden, haben eine defensive Masterclass aufs Parkett gezaubert in der zweiten Halbzeit, vor allem im vierten Viertel. Ja, ich hab Bock, wie du sagst, das war ein geiles Spiel. Ich habe mir das heute Morgen direkt, bevor ich in die Werkstatt gefahren bin, schon reingezogen. Ich habe sehr, sehr große Lust, das hier mit dir alles zu besprechen und ich setze drauf, ich habe diesmal auch ein Fun Fact dabei oder ein statistisches Nugget, aber ich setze drauf, dass du uns heute auch wieder, wie ja schon Tradition ist bei diesen Finals-Folgen, ein bisschen was Statistisches mitgebracht hast.
Das habe ich auf jeden Fall und den ersten Fact, mit dem ich jetzt nicht unbedingt reingestartet hätte, aber den hast du schon angerissen und zwar sind die Oklahoma City Thunder das erste Team, welches ein NBA Finals Game mit 3 getroffenen Dreiern oder weniger gewonnen hat seit den Boston Celtics in 2010. Es gab wahrscheinlich so schon nicht viele Teams, die maximal 3 Dreier verwendet haben in einem Playoff-Game seit 2010. Aber die wenigen Teams, die das gemacht haben oder die das nur geschafft haben, haben halt dann auch ihre NBA Finals Games verloren. Das ist der allererste, den ich dabei habe. Der zweite ist, dass SGAs 15 Punkte in den letzten 5 Minuten dieses Spiels, die meisten eines Spielers in den letzten 5 Minuten eines NBA Finals Games seit 1971 sind. Alex Caruso sammelte 10 plus Steals bisher in diesen Finals. Das sind die meisten seit Manu Ginobili in 2003. Und die Serie ist ja gerade mal hoffentlich erst zu 4/7 beendet. Wir haben ja hoffentlich gerade mal ein wenig mehr als die Hälfte dieser Finals-Serie jetzt hinter uns. AC Fresh ist außerdem der erste Spieler mit mindestens 20 Punkten und mindestens 5 Steals von der Bank in einem Finals-Game seit 1974. Das ist bereits sein zweites 20-plus-Punkte-Spiel in diesen Finals. Mal wieder ziemlich gut drauf gewesen. Zurück zu SGA, welcher jetzt einer von drei Guards in NBA-History mit einem Playoff-Run, in dem er mindestens 600 Punkte erzielt hat. Auf die anderen beiden kommst du relativ easy.
Was sagst du, der erste, ich bin gerade nebenher am Recherchieren, dieses maximal 3-3er getroffen und ein Playoff-Spiel gewonnen.
Finals-Game gewonnen.
Ja. Aber hat mich interessiert, wie oft das denn in den Playoffs generell passiert ist. Mhm. Gar nicht so selten tatsächlich. 54 Mal in den letzten, also seit dieser Saison, die du gerade angesprochen hast, 2009, 2010, hat ein Team maximal 3-3er getroffen. Aber wenn ich hier jetzt mal nach Date gucke und jetzt vielleicht, sagen wir mal, ab 2015 oder so, dann hat das Memphis zweimal geschafft, 2015 in der Serie gegen Portland. Mhm. Miami einmal 2016 gegen Toronto. Denver gegen die Spurs 2019. Dann ist es ja kein Playoff. Hat Denver mal gegen die Spurs gespielt? Nee, ganz sicher nicht in den Playoffs 2019, oder? Doch, 27.04. Waren die Spurs, ja, tatsächlich, First Round. Die Spurs waren in den Playoffs 2019. Ah ja, das waren noch die DeRozan, Aldridge, Jakob Poeltl, Derek White. Oh Mann, good old times.
Der 2019 Playoff Run war der, wo die Blazers in den Conference Finals waren.
Ja. Und jetzt eben OKC heute Nacht gegen Indiana. Also seit 2015 ist das nur 5-mal passiert. Das, also in den Playoffs. Krass. Du sagtest gerade SGA, der erste Guard, was war's?
Einer von drei Guards mit mindestens 600 Punkten in einem Playoff-Run.
Sind die anderen dann MJ und Steph?
Steph ist richtig, Luca ist der andere.
Ah ja.
SGA, und das ist dann etwas, worüber wir später reden, denn ich habe auch durchaus den anderen Kritikpunkt mitgebracht zu den Thunder, auch wenn sie dieses Spiel gewonnen haben. Scorte 35 Punkte und das sind die meisten eines Spielers in den NBA Finals seit Jerry West 1962 in dem Spiel, wo er kein Assist. Also seit 1962 scorte niemand mehr so viele Punkte in den Finals, ohne einen Assist zu verbuchen. Ich habe auch, aber den habe ich mir gar nicht rausgeschrieben, es sind irgendwie 1700 irgendwas Tage, seitdem SGA ein Spiel hatte, in dem er auch schon mal 0 Assists hatte.
Krass.
Was crazy ist. Naja, trotzdem gewonnen. Also gibt's jetzt hier nicht allzu viele Kritikpunkte, aber wenn wir dann in die Analyse ein bisschen tiefgründiger reingehen, dann würde ich dazu, zu dieser 0-Assist-Geschichte und generell der Offense der Thunder ein paar Worte verlieren. Und um das Ganze abzuschließen, bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Die Thunder haben mit ihrem Sieg heute Nacht 12.205 Punkte gescored bisher in der Saison. Regular Season plus Playoffs. Und das sind die meisten Total Points scored in einer Saison insgesamt. Und damit überholte man die 2018-19er Golden State Warriors, welche 2.161 Punkte machen. Hat natürlich sicherlich auch viel mit Scoring, Shooting, Efficiency, Revolution zu tun. Aber auch das fand ich sehr, sehr interessant. Die Thunder nicht unbedingt bekannt für ihre Offense, da geht es dann eher um ihre Defensivseite, die auch heute Nacht wieder entscheidend war. Aber dass man jetzt mehr Punkte gescored hat als jedes andere Team in NBA History, ist auf jeden Fall auch wild. Aber muss dazu sagen, lange Saison gewesen und jetzt lange Playoffs wieder gewesen mit einer 7-Spiele-Serie in Runde 2 auch schon dabei. Das wird jetzt auch wieder eine lange Serie. Was hast du denn noch dabei als Fact?
Das würde ich mir tatsächlich noch ein bisschen aufsparen. Okay. Das hat nämlich mit Pascal Siakam zu tun und dann würde ich das nachher irgendwann mal einfließen lassen.
Sehr gerne.
Lass uns gerne in die Analyse gehen und da fangen wir natürlich ganz vorne an, beziehungsweise ganz am Anfang des Spiels, denn die Thunder haben ihre Starting-Lineup wieder umgeschoben. So, man hat gemerkt mit Cason Wallace, das hatten wir ja auch hier und da mal so ein bisschen kritisiert, dass das nicht so super zu funktionieren scheint. Ich war ein bisschen überrascht, dass man sich gegen die Caruso-Variante, also man hätte ja auch eventuell bei diesem One-Big-Ding bleiben können und aber Caruso in die Starting-Lineup schieben, statt Wallace. Aber man ist zurückgegangen zu altbewährten Mitteln aus der Regular Season und aus eigentlich der ganzen Saison, bis auf jetzt diese Final-Serie. Und ist mit 2 Bigs gestartet. Isaiah Hartenstein zurück in der Starting-Lineup an der Seite von Chet Holmgren. Und die Idee war wahrscheinlich, und das ist ja auch aufgegangen über weitere Strecken des Spiels, den Korb wieder besser zu beschützen im Vergleich zu den letzten Spielen.
Auf jeden Fall. Und beschützen ist ein sehr, sehr schönes Stichwort, denn niemand beschützt eure Daten so gut wie NordVPN. Wir haben es in der letzten Folge schon erzählt. NordVPN Partner jetzt mittlerweile vom Double Stepback Podcast. Ihr kennt's alle. Man ist auf Reisen und bei mir sind es halt oft die NBA Trips. Wir waren ja jetzt auch zusammen in den USA. Im Februar haben wir auch in der letzten Folge schon erzählt. Und ich habe da immer ein sehr ungutes Gefühl in öffentlichen WLANs. Man hört Schauergeschichten von irgendwelchen Hackern und irgendwelchen WLANs, die dann deine Bankdaten oder Passwörter da abgreifen. Das ist natürlich nicht so eine coole Sache. Und gerade in den USA, wenn man auch nicht unbedingt mit SIM-Karte unterwegs ist, bist du halt dann auf öffentliche Netzwerke immer mal angewiesen, sei es an Flughäfen, Hotels oder Cafés. Und da bin ich halt immer super vorsichtig, weil meine Daten da nicht wirklich gut geschützt sind. Also mache ich NordVPN an, um mich vor Cyberattacken zu schützen dort.
Wir haben es in der letzten Folge schon erstmals erzählt. NordVPN ist einfach eine geile Sache. Wir beide sind schon seit geraumer Zeit Fans und ja, weil man einfach mit einem guten Gefühl dann auch im Internet unterwegs sein kann, was heutzutage immer schwieriger wird. Nochmal zur Erinnerung, VPN steht für virtuelles privates Netzwerk und eine VPN-Verbindung stellt eine sichere Verbindung zwischen eurem Gerät und dem Internet her, weil eben der gesamte Datenverkehr verschlüsselt wird.
Yes, und über den Link nordvpn.com/doublestepback, den wir euch natürlich auch, wie schon beim letzten Mal, wieder in die Folgenbeschreibung gepackt haben und den ihr mittlerweile auch bei uns im Linktree findet, kommt ihr auf die Webseite und mit unserem Code DoubleStepBack, kleingeschrieben und zusammengeschrieben, bekommt ihr richtig fette Rabatte oder sogar 4 extra Monate obendrauf, wenn ihr euch für eines der 2-Jahres-Abos entscheidet.
Außerdem gibt's eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, damit ihr das Ganze ohne Risiko und ganz unverbindlich einfach mal entspannt ausprobieren könnt und schauen könnt, ob das vielleicht etwas für euch ist. Also Link in der Folgenbeschreibung, nordvpn.com/doublestepback. Und dann würde ich sagen, lass uns doch jetzt mal drüber reden, wie denn die Thunder ihre Daten vielleicht auch mit NordVPN geschützt haben, aber vor allem den Korb geschützt haben heute gegen Indiana. Weil man hatte das Gefühl, je länger das Spiel angedauert hat, klar, die Pacers hatten immer mal wieder kleinere Runs oder Phasen, in denen es dann wirklich, wirklich auf der Kippe stand aus OKC-Sicht. Ich erinnere mich an die eine Phase, das war im dritten Viertel noch, als Obi Toppin dann 2 Back-to-Back-Threes reinknallt und da richtig groß aufgespielt hat. Und da hatte man schon zwischenzeitlich das Gefühl, wird das hier ein 1-3? Ist das hier vielleicht sogar schon eine kleine Vorentscheidung in dieser Final-Serie? Aber dann haben die Thunder defensiv einfach nochmal, ja, ein anderes Level gefunden in diesem vierten Viertel. Aber lass uns vorne anfangen. Two-Big-Line-Up. Chat gegen Hartenstein. Hast du die Idee verstanden und findest du, dass es so funktioniert hat, wie sich das Mark Daigneault vermutlich erhofft hat?
Lass uns gerne kurz darüber reden. Ich würde die Folge gerne heute ein bisschen anders aufziehen, weil ich habe es mir hier unterteilt in erstens Gründe für den OKC-Sieg, zweitens die Adjustments, die OKC gemacht hat und der dritte Punkt ist, warum ich skeptisch bleibe. Wir wollen ja auch mal ein bisschen Abwechslung und Dynamik in die Folgen reinbringen, aber wir können natürlich sehr gerne kurz über dieses Adjustment reden. Wir haben zu Beginn Double Big gesehen, Wallace zurück auf die Bank, du hast es gerade schon angesprochen. Und wir haben auch im Verlauf des vierten Viertels und Richtung Ende des Spiels beide Bigs auf der Bank gehabt. Ich hatte es in der letzten Folge, bin ich mir ziemlich sicher, nicht gesagt. Aber ich weiß, dass ich in der Folge darüber nachgedacht hatte, es zu sagen, ob nicht Mark Daigneault jetzt schon vielleicht verzweifelt genug ist, um diesen Move rauszubringen. Ich meine, klar, ich kann jetzt im Nachhinein viel erzählen und ich habe auf gar keinen Fall predicted, dass man jetzt hier wieder mit Double Big um die Ecke kommt.
Also ich habe ja predicted, dass die Thunder 111 zu 104 gewinnen in Spiel 4. Ne? Also das habe ich gestern zu einem Kumpel gesagt.
Auf jeden Fall. Und du hast ja auch Thunder in 5 predicted, was ja auch noch sehr gut möglich ist. Ja, jedenfalls hat mich das überrascht, dass ich das gesehen habe, weil ich nicht gedacht hätte, dass OKC schon so verzweifelt ist, gleich zu Beginn an. Ich hätte vielleicht eher gedacht, dass es ein Move ist, den man dann rausholt, wenn man 3-2 hinten liegt oder 3-1 hinten liegt und wirklich eine Situation ist, wo man kein Spiel mehr verlieren darf, dass man jetzt schon doch relativ schnell diese große Änderung gemacht hat, hätte ich nicht kommen sehen und hat jetzt in meinen Augen auch nicht so krass funktioniert. Deswegen, ich habe das diesmal so ein bisschen unterteilt, weil ich gar nicht mal unbedingt sagen würde, dass die Adjustments, die man gemacht hat, einige dieser Adjustments zwangsweise auch Gründe für den OKC-Sieg gewesen sind. Was ein bisschen weird klingt, aber als ich mir das so runtergeschrieben habe und das eigentlich so als eine große Sache mir aufgeschrieben habe, bin ich immer mal über Adjustments gekommen oder als ich das Spiel gesehen habe und dachte mir, okay, aber ich kann die jetzt nicht reinschreiben bei mir in die Tabelle bei Gründe für den OKC-Sieg. Und in meinen Augen war gerade dieses Double Big Adjustment jetzt keines unbedingt, was jetzt zwangsweise ein Grund für den Sieg der Thunder gewesen ist. Hartenstein hat gestruggelt am defensiven Ende. Die Oklahoma City Thunder haben generell mit Drop Defense in Spiel 3 Probleme gehabt und sind davon so ein bisschen weggegangen in Spiel 4. Wir haben Hartenstein raushatchen sehen, regelmäßig 2 am Ball. Viel rotiert, dann natürlich in der Backline der Defense übers Parkett geflogen. Und das ist, glaube ich, auch nicht das Game der Thunder. Das Game der Thunder ist zu antizipieren und vorher am defensiven Ende quasi das alles zu diktieren und Druck auszuüben, dass quasi die Offense reagieren muss auf das, was die Defense macht. Aber dadurch, dass Hartenstein immer wieder draußen war und man dann in Unterzahlsituationen geraten ist und das Parkett weit auseinandergezogen war und die Pacers den Ball so gut haben laufen lassen, waren die Thunder in der Situation, wo sie basically defensiv reagiert haben auf das, was die Offense macht. Und ich fand nicht, dass das unbedingt ihr Game war. Und mir haben nach wie vor die Possessions mit Chat auf der 5, wo man dann sehr viel mehr auch geswitcht hat, gerade im vierten Viertel, besser gefallen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, Double Big war jetzt eines der Adjustments, was hier den Thunder viel geholfen hat. Sie haben über weite Teile dieses Spiels auch defensiv gestruggelt. Und das hatte halt eben auch damit zu tun, dass die beiden Bigs defensiv halt gegen so ein Team wie die Pacers anfällig sind. Man konnte den Korb so ein wenig besser beschützen, so im Halbfeld, wenn man beide in Korbnähe behalten konnte. Das hat natürlich auch an den Brettern einiges gebracht, aber im Großen und Ganzen sollte, glaube ich, Mark Decknell jetzt nicht aus diesem Spiel rausgehen und sagen, ja gut, da bleibe ich jetzt mal dabei oder mach das sofort jetzt vielleicht noch mehr und noch häufiger. Er wird sicherlich jetzt nicht davon weggehen und wieder mit beiden starten in Spiel 5, aber so jetzt zu sagen, ja gut, dann mal gucken, wie weit wir das pushen können und machen es jetzt noch mehr. Ich glaube, das wäre nicht die richtige Lehre aus diesem Game in meinen Augen.
Da stimme ich dir zu, ja. Vor allem, weil ich fand, wie Hartenstein defensiv dann eingesetzt wurde. Du hast gerade schon gesagt, dass er relativ viel draußen unterwegs war, was natürlich nicht seine Stärke ist. Aber selbst die Possessions, in denen man es geschafft hat, ihn nah am Korb zu halten, das hatte dann manchmal, also sie haben auch ein bisschen Zone gespielt tatsächlich, was nicht so super funktioniert hat. Aber das hatte dann, selbst wenn es keine klassische Zone war, so ein bisschen Ansätze von der Zone, weil man ihn entweder von Siakam oder von Toppen oder dann eben manchmal auch von Turner schon manch so an der Baseline gehalten hat und sehr weit hat reinhelfen lassen. Aber gerade in den Possessions, als er dann an Siakam dran stand, was der Plan zu sein schien von Anfang an, insofern verständlich, dass du Chat an Turner hast und dann einfach diese primären Ballscreen-Actions zur Not dann mal switchen kannst und Chat da einfach ein bisschen besser agiert in solchen aggressiveren Coverages. Aber Siakam hat es dann schon das ein oder andere Mal geschafft, dieses Hartenstein-Matchup ein bisschen aufzufressen. Also da hat mir auch der Ansatz nicht so hundertprozentig gefallen. Was funktioniert hat, war das Rebounding heute. So, das lag nicht nur an den Double-Big-Lineups, das lag einfach generell dran, dass man die ganze Zeit mit einem Big zumindest gespielt hat. Chet Holmgren heute 37 Minuten auf dem Feld gestanden. Gutes Rebounding-Spiel gemacht, 15 Rebounds von ihm, 6 von Hartenstein. Und insgesamt hat man das Rebounding-Duell halt mit 43 zu 33 gewonnen und hat... Von diesen 43 waren 12 Offensiv-Rebounds, auf der anderen Seite nur 7 Offensiv-Rebounds zugelassen. 4 davon von Aaron Nesmith. Okay, sehe ich gerade im Boxscore. Das war schon zumindest ein kleiner Faktor, dass man verhindern konnte durch Second Possessions, durch Second Chance Points und eben verhindert hat, dass die Pacers eben solche bekommen. Obwohl man kein Scheunentor getroffen hat und kaum Dreier genommen hat, hat man es geschafft, dass das Ding halt knapp geblieben ist. Also das würde ich schon sagen, dass das Rebounding ein Vorteil war von dem Lineup. Changes. Aber im Großen und Ganzen bin ich voll bei dir. Ich fand jetzt auch nicht, dass das der riesigste Game-Changer war.
Ich bin 1 von 2 in dieser Serie, wenn ich Zone-Defense fürs nächste Spiel predicted hatte. Ich hatte es nach der Game-2-Pleite der Pacers für Spiel 3 predicted, was nicht passiert ist. Aber ich habe es predicted nach der Spiel-3-Pleite der Oklahoma City Thunder. Und jetzt ist es passiert. Hat aber halt auch nur so semi-gut funktioniert, weil du halt ein Team wie die Pacers mit Shooting auf jeder Position, mit Set-Plays, mit der Erfahrung, mit dem Ball-Movement halt auch vor jetzt nicht allzu riesige Probleme stellen kannst. In einer Zone-Defense, man hat sicherlich ein bisschen ihren Rhythmus stören können, sie zumindest mal ein wenig ins Zögern bringen können, vereinzelt. einfach weil man vielleicht auch ein bisschen Überraschungseffekt dann jetzt mit dabei hatte, aber im Großen und Ganzen auch das jetzt nicht so, wir sagen, okay gut, wir müssen jetzt mehr Zone sehen oder wie in der Denver-Serie, wo man wirklich auch statistisch sehen konnte, okay, auch bei einer etwas größeren Sample-Session im Verlauf der Serie, das funktioniert vielleicht irgendwo und dementsprechend, ja, denke ich mal nicht, dass das hier auch ein großer Game-Changer war. Lass uns mal über die Gründe für den OKC-Sieg reden und vielleicht so ein bisschen weggehen von dem ganzen taktischen Kram, denn wir müssen es hier...
Wer bist du und was hast du mit Julius gemacht?
Wir müssen mal wieder darüber reden, dass hier ein Finals-Game gewonnen wurde mit einem unglaublichen Hustle, Grit and Grind. Und das zeichnet halt die guten Teams aus, weil jeder kann gewinnen an einem Abend, wo es läuft, wo die Dreier fallen, wo man genau sein Spiel aufziehen kann, wo der Rhythmus da ist und es von alleine geht. Die richtig, richtig guten Teams, und dazu würde ich die Oklahoma City Thunder zählen, die gewinnen auch Spiele, die nicht gut laufen und in denen sie nicht ihr Spiel aufziehen können, gerade am offensiven Ende. Spiele, in denen man sich im Verlaufe des Games neu erfinden muss, um genau dieses eine Game zu gewinnen. Und auch Spiele, in denen man nicht mit dem Rücken zur Wand steht, aber wo der Rücken etwas näher schon rückt an die Wand und der Spielraum für Fehler immer kleiner wird. Es ist das zweite Mal in diesen Playoffs, dass man mit 2-1 hinten lag und mit einem Rückstand in das vierte Viertel ging.
Mhm.
Und man hat beide diese Spiele gewonnen. Aber, und das ist der Unterschied zu der Denver-Serie, in der das davor passiert ist, gegen Denver war man immer man selbst. Man war immer OKC und man hat, egal ob man gewonnen oder verloren hat, so gespielt wie OKC. Und heute Nacht hat man in meinen Augen, und dafür muss man ihnen Credit geben, sicherlich anteilig, weil das natürlich auch irgendwo dann ein Kritikpunkt sein kann. Und da werde ich am Ende, wie gesagt, auch sagen, warum ich skeptisch bin nach diesem OKC-Sieg über sie. Aber man muss ihnen Credit geben, dass man gesagt hat, okay, das läuft heute Abend nicht, wir kommen nicht zu freien Dreiern, wir kommen überhaupt nicht zu vielen Dreiern. Die Pacers spielen wieder defensiv gut, sie setzen uns unter Druck. Sie haben mehr im Tank als wir. Wie retten wir uns über die Ziellinie? Egal, was für den Rest der Serie aussagt, egal, was daraufhin vielleicht für Adjustments gefunden werden, es ist einfach nur wichtig, jetzt hier dieses vierte Viertel zu gewinnen. Und wie machen wir es? Und man hat es in meinen Augen nicht so gemacht, wie man es am liebsten gerne gemacht hätte, sondern man hat das genommen, was man kriegen konnte und man hat auf SGA und auf J-Dub vertraut und hat sich so ein bisschen neu erfunden und vor allem auch mit viel Hustle und Grit und Grind dieses ja. Spiel gewonnen und das zeichnet ein gutes Team aus. Die Oklahoma City Thunder sind Mentalitätsmonster, die verlieren keine 2 Games in Serie. Ich habe ehrlich gesagt nicht, oder was heißt ehrlich gesagt, it's on the record, ich habe nach dem letzten Spiel gesagt, in unserer Folge, es würde mich schocken, wenn OKC dieses Spiel verliert. Es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn es ein Blowout für die Thunder gewesen wäre, es war knapper, als ich gedacht habe, aber selbst im Spielverlauf, als es so aussah, dass vielleicht die Pacers hier davonziehen können und in dieser Serie mit 3-1 in Führung gehen, man hat mittlerweile so ein bisschen Vertrauen auch in dieses Thunder-Team, dass die solche Dinger nicht verlieren. Dass, wenn es wirklich drauf ankommt, 2-1 hinten gegen Denver, Spiel 7 gegen Denver, als Minnesota dieses eine Spiel gewonnen hat und jetzt, als man 1-0 hinten lag in dieser Serie und jetzt mit 2-1 hinten lag, du hast selten das Gefühl, dass sie das irgendwie verlieren können, weil du einfach mittlerweile so eine Selbstverständlichkeit auch bei diesem Team hast, selbst wenn es nicht läuft, die gewinnen das irgendwie und manchmal gewinnen sie es durch überragende Defense, manchmal gewinnen sie es durch überragende Offense und manchmal gewinnen sie es durch Grit and Grind, Hustle, Mentality und einfach ums Überleben spielen und das hat man heute Nacht gemacht und das muss man ihnen lassen, da sind sie sehr, 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 sehr gut drin.
Die defensive Intensität im vierten Viertel war crazy. Also ich finde, ganz, ganz grob runtergebrochen hatte der OKC-Sieg heute 2 Gründe. Erstens hat man es geschafft, im vierten Viertel und schon ein bisschen früher diesen knappen Vorsprung, den die Pacers hatten, wieder auszugleichen und in Führung zu gehen und das Ding nach Hause zu kriegen. Durch ein bisschen dann schon Kuriositäten, dass Benedict Mathurin 3 Freiwürfe in Folge verballert und solche Geschichten, aber verdient. Und zweitens hat man es davor geschafft, dass dieser Vorsprung, das habe ich gerade eben schon angerissen, in einer Zeit, in der die Pacers offensiv auch nicht so schlecht unterwegs war, in der die Thunder sehr, sehr schwer sich getan haben, überhaupt in effiziente Offense zu kommen, hat man es trotzdem geschafft, dass dieser Vorsprung der Pacers nicht zu groß geworden ist, dass man sich da am Ende nicht hätte wieder rauskämpfen können. Und Das hatte beides mit Intensität zu tun, aber vor allem dann dieses kleine Comeback im vierten Viertel. Das war crazy. Also wirklich, das war eine Masterclass-Defensiv. Chat, man hat dann in der Schlussphase, das hat mir ganz gut gefallen, hat man es häufiger mal in Kauf genommen. Oder manchmal hatte ich sogar das Gefühl, das war der Plan, dass man Chat run-switcht an Halliburton oder
an Lamard. Das war der Plan. Das hat die Pacers Offense total stagniert.
Ja, genau. Das hat ziemlich gut funktioniert. Da, und jetzt kann ich vielleicht kurz mein Fact einstreuen. Da hat mich von Seiten der Pacers, von Seiten von Rick Carlisle, klar, die Thunder haben da auch einen echt guten Job gemacht, Siakam aus dem Spiel zu nehmen, indem sie ihm im Post gefrontet haben, indem sie auch gegen ihn viel geswitcht haben, egal ob er den Ball hatte oder nicht. Siakam hat einen Wurf genommen im vierten Viertel und keine Punkte gemacht. Und er war davor mit 20 Punkten in den ersten drei Vierteln der Topscorer dieses Teams. Und das darf nicht sein in meinen Augen. Klar, hat er auch viel mit den Thunder zu tun, aber da musst du Wege finden, selbst mit einem In-Game-Adjustment, wie du Siakam, der echt gut drauf war in den ersten drei Vierteln, besser einbindest, besser ins Spiel kriegst. Und da kommt jetzt mein Fact. Ich habe mir den Boxscore angeguckt und am Ende stand er bei 20 Punkten, 8 Rebounds, 5 Assists, 5 Steals. Der Dude hatte 4 Steals im ersten Viertel und 2 getroffenen Dreiern. Und ich habe mir das gedacht, ich habe das mal bei Stathead reingehauen, weil ich mir dachte, hey, so eine Statline in den Playoffs, das so oft kann das noch nicht passiert sein. Willst du raten, wie oft das passiert ist? Mindestens 20 Punkte, 8 Rebounds, 5 Assists, 5 Steals, 2 getroffene Dreier?
2-mal.
10-mal.
Okay.
Und ich könnte dir jetzt 50 Versuche geben, zu erraten, wer A, der letzte Spieler ist, der das geschafft hat in dieser Form, und wer gleichzeitig B, der einzige Spieler ist, der das 2-mal geschafft hat. Chris Middleton 2021 gegen die Nets in dieser Playoff-Serie hat er innerhalb von 3 Tagen 2-mal so eine Statline rausgehauen, die es ansonsten nur 10-mal in NBA History gab. Oladipo 2020, Chris Paul 2019, Steph 15, George 14, Gary Payton 2000, Hersey Hawkins in 91 und Magic Johnson 1989. Also das war tatsächlich ziemlich krass, was Siakam da gemacht hat, auch wenn ich mir das natürlich ein bisschen schön zusammengeschoben habe hier mit den 2 Dreiern noch und so. Warum hat man es nicht geschafft, den dann im vierten Viertel gar nicht mehr in Szene zu setzen? Das fand ich etwas enttäuschend und vielleicht hätte das ein bisschen auch was am Outcome ändern können.
Ja, auf jeden Fall. Da hätten die Pacers sich die Chance nicht nehmen lassen heute Nacht. Die Pacers waren im Driver's Seat das gesamte Spiel über und werden sich ärgern, dass sie hier eine goldene Chance haben liegen lassen in diesem Spiel. Hier mit 3-1 und damit eventuell sogar vorentscheidend in Führung zu gehen. Dieses vierte Viertel war der große Schlüssel. Kleines Adjustment, was die Thunder gemacht haben, ist, dass man mit 3 Minuten, weiß nicht, 50, knapp 4 Minuten auf der Uhr in basically 3-4 Possessions hintereinander das Gleiche gemacht hat. Und zwar hat man den Ball in die Hände von J-Dub gegeben und hat SGA für ihn screen lassen, damit die Pacers Nembhard, über den wir beide gesagt haben, wenn er der primäre SGA-Verteidiger wird, dann wird das eine kurze Serie und dann wird SGA kochen. In 3 der 4 Spiele hat SGA trotzdem gekocht, aber was Nembhard macht in diesen Finals gegen Shai Gilgeous-Alexander ist halt absolut ridiculous und hätte ich so niemals kommen sehen.
Mhm.
Und einer der Schüsse zum Erfolg der Thunder in dieser Crunch-Time war, dass man SGA an Mathrin ranbekam, beziehungsweise Mathrin an SGA und Nembhard dann entsprechend an J-Dub. SGA ist dann jedes Mal in den High Post gegangen, hat Freiwürfe gezogen, Kickout-Pässe gespielt und Tough Shots gemacht. Generell sehr viele Tough Shots von SGA. Also die Tough Shots und Middies und Fadeaways und Stepbacks plus die Drives von J-Dub haben diese OKC-Offense gecarried. Ich habe gelesen und ich weiß nicht, ob das stimmt, weil auf NBA.com haben die Oklahoma City Thunder offiziell 11 Assists gesammelt. Ich habe aber auf Twitter an vielen Stellen gelesen, dass es nur 10 waren. Ich weiß nicht, ob da von anderer Seite irgendwo eher die 10 getrackt wurden. Wenn es 10 sind oder wären es 10 gewesen, dann wären es die wenigsten Assists in einem NBA Finals Win aller Zeiten. Und wir haben NBA Finals seit 1950. Kann sein, dass es mehrere NBA Finals Wins gab, wo das Team nur 11 Assists gesammelt hat, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so einzigartig. Aber ob es nun am Ende 10 oder 11 waren, you're not supposed to win, wenn man so wenige Assists nur sammelt.
Was? Warte, auch das mit den 10, 11 Assists lässt sich auch schnell über Stathead raus. Also red ruhig
dann
mal weiter.
Ich gucke das sehr gerne. Was mich persönlich dann auch schon bringen würde zum Teil, der mich skeptisch macht zu den Oklahoma City Thunder, weil ich habe nicht groß weitere Adjustments. Du kannst sicherlich über Kleinigkeiten reden, dass wir mehr Guard-Screens gesehen haben, mehr Screens auf ihren Seiten von Flügelspielern, um quasi Miles Turner aus diesen Ballscreen-Defense-Actions rauszuhalten, dass ja er Toppin integriert wird als ein Miles Turner, wenn er jetzt im Drop beispielsweise agiert. Also es waren so winzige Kleinigkeiten an vielen Stellen von beiden Teams. Die Pacers wieder mit viel Halliburton-Off-Ball-Stuff agiert. Auf der anderen Seite haben die Thunder das ganz gut weggenommen. Die Pacers wieder sehr viel Pressure, Full-Court ausgeübt. Und die Thunder darauf geantwortet mit Ballscreens teilweise in der eigenen Hälfte schon, mehreren Ballscreens, dass jemand anderes als SGA die Ball vorträgt. Also du hast so sicherlich so kleinere Dinge, über die man jetzt noch reden könnte, müssen wir jetzt aber von mir aus auch nicht machen. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche anderen Gründe für den OKC-Sieg oder irgendwelche anderen Thunder-Adjustments hast. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass die Pacers hier nicht schlecht gespielt haben. Also die Pacers haben ein klasse Spiel gemacht, was man an vielen Abenden sicherlich auch nicht verlieren würde und man dann eventuell auch nur verliert gegen ein echt großartiges Team mit einem echt großartigen Spieler, der da am Ende carryen kann. Aber die Pacers können sich jetzt hier auch nicht allzu viel vorwerfen. Ich fand es weird, dass es eine ganz kurze Stretch gab, in der Siakam und Halliburton beide nicht auf dem Parkett standen. Das fand ich ein bisschen wild, aber sicherlich auch jetzt nicht entscheidend gewesen für den Ausgang des Spiels. So ein paar Kleinigkeiten. Aber die Pacers haben ein geiles Spiel gemacht und die Thunder haben es trotzdem gewonnen, auch wenn sie kein geiles Spiel gemacht haben. Deswegen ja, ist das Spiel so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Hast du noch irgendwas zu Gründen für den OKC-Sieg und ihren Adjustments?
Ja, zwei kleine Sachen gleich noch, beziehungsweise die eine bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob du das nicht gerade schon gesagt hast. Falls ja, dann sorry, aber ich habe gerade hier diese Assist-Sache recherchiert nebenher. Die Lakers haben das einmal gemacht, 2010, ein feines Spiel gewonnen mit 11 Assists, insgesamt, also maximal 11 Assists. Dieses Spiel ist 83-79 ausgegangen gegen die Celtics. Das war Game 7, also um euch ein bisschen Gefühl dafür zu geben, dass das noch ein bisschen eine andere Zeit war in der NBA. Und davor ist das auch ein paar Mal passiert, aber frühestens 1978. Und dann gibt es, sie werden hier bei Stathead aufgeführt, aber das war dann noch nicht die offizielle NBA.
Genau, war dann nicht NBA, das war dann vor 1948, wa?
Ja, genau. Nee, das waren 1948 noch. Die Baltimore Bullets haben da mal ein paar Finals Games gewonnen mit maximal 5 Assists. Einmal sogar ein Team mit 3 Assists. Das war 1947. Das waren die Chicago Stags. Also ja, einmal 2010.
Okay, also Teams.
Und sonst nicht in den letzten 45 Jahren.
Genau, also alle Teams, die nicht in der direkten Zweiten Weltkriegs Nachkriegszeit gespielt haben oder ja. Kobe Bryant im Team hatten, gewinnen genau solche Spiele nicht mit so wenigen Assists.
Hey, Kobe Bryant hatte 3 von den 11 Lakers Assists.
Okay, und wie viel? Das sind ja fast so viele wie seine Made Field Goals in diesem Game 7 gewesen.
Warte.
Was war es? 6 von 24 oder so?
Das ist gemein. Ja, es waren 6 von 24. Hm. 23 Punkte, 15 Rebounds. 2 Assists waren es, Entschuldigung.
Okay.
Pau Gasol hatte 4 Assists.
Das ist aber in Kobe Assist dann, also so wie man das mit Hundejahren rechnet, ja, mal 7. So kannst du es bei Kobe auch machen, so mal 4 oder so.
So ungefähr. Also,
ja, naja.
Zwei Sachen. Ich finde, die Thunder haben, das waren Kleinigkeiten, alles keine wilden Dinge, gegen diese krasse Ballpressure, gegen Shea und gegen dieses aggressive Raushedgen in Ballscreen-Situationen haben sie ein paar Gegenmittel gefunden. Zum einen, das war sicherlich auch einer der Gedanken, warum Hartenstein wieder gestartet ist, um ihm einfach den besten Screener des Teams für ein paar Minuten mehr an die Seite zu stellen. Zum anderen hat man die Einwechslungsmuster ein bisschen verändert. Also man hat Shea nicht wie in den Spielen bislang das erste Viertel komplett durchspielen lassen, sondern hat ihn bei 5 Minuten Rest im ersten Viertel schon rausgenommen, im dritten Viertel ebenso. Einfach, dass er ein bisschen mehr und ein bisschen längere Verschnaufpausen hat. Also nicht längere, das sind ja dann kürzere logischerweise, aber er hatte mehr Verschnaufpausen, was, glaube ich, gut getan hat. Also gerade, wir haben den krassen Kontrast gesehen, in Spiel 3 schien er in der Crunch-Time ziemlich auf dem Zahnfleisch zu gehen und jetzt in Spiel 4 hat er, du hast es vorher gesagt, 15 Punkte gemacht in den letzten
generell X darf Minuten. Ich dich kurz unterbrechen, aber SGA gerne sieht wirklich fix und fertig aus.
Ja, das stimmt.
Auch am defensiven Ende. Also wenn wir ja über Luca so reden, defensiv, wie wir über ihn reden, dann müssen wir über SGA auch so reden. SGA defensiv schon immer overrated gewesen, weil er einfach so viele Steals sammelt. Der Dude ist crazy schlecht bisher defensiv in diesen NBA Finals. Es ist bodenlos. Wirklich. Und da lässt sich viel darauf zurückführen, dass er offensiv sehr viel carryen muss und einfach nicht mehr die Körner hat zu diesem späten Zeitpunkt der Saison. Stellt sich raus, wenn du eine Saison spielst, die noch nie jemand so gespielt hat mit All-Star, All-NBA, MVP, Scoring Champ, Western Conference Finals MVP und eventuell bald Finals MVP, hast du vielleicht in dem Spiel 4 der Finals nicht mehr unbedingt die Körner, um dann auch noch genial zu verteidigen. Alles kein Drama, aber wir sollten es mal erwähnen, dass SGA abused wird am defensiven Ende.
J-Dub hatte heute laut Clean in the Glass, also hat natürlich damit zu tun, dass SGA 0 Assists hatte, eine höhere Usage tatsächlich als Shea. 34 versus 32,8. Mhm. Und Lou Dort hatte eine Usage von 3,9%. Ich glaube nicht, dass ich sowas schon mal gesehen habe. Also der war so ungefähr zweimal am Ball quasi. Und die anderen Geschichten gegen Ballscreens und gegen, also nicht nur, dass Hartenstein dann wieder häufiger der Screener war oder dass man eben dieses Two-Man-Game, habe ich mich auch gefragt, warum kam das nicht schon früher? Also wirklich Shea als Screener oder auch J-Dub als Screener und die beiden ins Two-Man-Game zu schicken, hätte man, glaube ich, früher schon vermehrt versuchen können. Sie haben es oft gemacht, was sich Flip the Screen nennt, also dass dann Hartenstein kann das zum Beispiel sehr, sehr gut, dass der Screen so ein bisschen von hinten kommt, so parallel zur Baseline, dass der Verteidiger nicht genau weiß, gerade wenn er gerade Pressure Defense weit vorne spielt, nicht so genau weiß, wo der Screen herkommt und dann stellt sich der Screener zum Beispiel rechts hin und dreht sich dann aber im letzten Moment, sodass der Screen dann doch links gestellt wird quasi. Das kann dazu führen, dass dem Ballhändler, in dem Fall Shea, ein bisschen mehr Platz verschafft wird oder dass Shea den Screen rejected. Das hat er gegen Ende von Spiel 3 schon immer mal wieder angefangen. Hat er heute auch ab und zu mal gemacht. Oder dass man es halt versucht, im Short Roll zu lösen. Also dann haben die Pacers zwar das geschafft, was sie wollten, nämlich den Ball aus Shays Händen. Aber es gab einige Possessions, in denen das ganz gut funktioniert hat. Ich erinnere mich einmal im zweiten oder dritten Viertel, da hat Shea einen schönen Short-Roll-Pass gespielt auf Kenny Williams, der dann der Screener war. Der hat dann wiederum Caruso gefunden mit einem Baseline-Cut und dann war das so ein offener Baseline-Dunk. Das sind so die Arten, wie du es am besten ausnutzen kannst, dass der Gegner dich sehr aggressiv verteidigt im Pick-and-Roll, in Ballscreen-Aktionen. Und das ist ihnen heute in meinen Augen ein bisschen besser gelungen als noch in Spiel 3. Oder generell im Lauf der Serie.
Gut beobachtet.
Irgendwas hatte ich noch. Ah, ich weiß es wieder. Das könnte jetzt führen zu deinem, ich bin skeptisch. Ich verstehe nicht, warum Aaron Wiggins und Isaiah Joe so wenig spielen. Ich verstehe das, dass du mit den beiden defensiv mehr abgibst als mit Caruso, als mit Wallace, von mir aus auch als mit Kenny Williams. Aber gerade in Isaiah Joe, der hat heute wieder nur 4 Minuten gespielt und ich finde tatsächlich nicht, dass der defensiv so ganz, ganz krass abused wird. Hatte er einen Steal? Ja, genau, er hatte diese eine Situation, wo er sogar den Ball so rausstibitzt. Ich glaube, es war gegen Halliburton, der versucht, gegen ihn aufzuposten. Boah, also das würde halt der Offense wahnsinnig helfen. So, du wirst nicht nochmal ein Finals-Spiel gewinnen, da lege ich mich jetzt fest, wenn du 3 von 16 Dreiern triffst. Und das hilft deinem Spacing, also hilft es auch Shea beim Drive. Und es hilft halt deinem Scoring-Output, wenn du, also Aaron Wiggins und Isaiah Joe sind ja die beiden, die beste Chance drauf haben, einfach mal von der Bank heiß zu laufen, wie das jetzt zum Beispiel bei den Pacers heute in Obi Toppin wieder gemacht hat. Wie das zugegebenermaßen auch in Caruso gemacht hat heute für die Thunder von der Bank, der eine überragende, also 20 Punkte, 5 Steals, 7 von 9 aus dem Feld. Alex Caruso mal wieder sehr, sehr krank unterwegs. Stimmst du mir dazu, dass du gerne Wiggins und Joe häufiger sehen würdest? Oder findest du es okay, was Stagnold da bislang macht?
Grundsätzlich stimme ich dir zu, aber wir haben halt nur 240 Minuten, die wir vergeben können an die Oklahoma City Thunder-Spieler, beziehungsweise Mark Dagnett hat 240 Minuten zur Verfügung. Und wenn wir halt immer wieder fordern, ey, die Stars müssen mehr spielen, und wenn J-Dub nur 28 Minuten spielt, dann fragen wir uns, ja, hä, warum spielt er nur 28 Minuten? Ja, irgendwo müssen die Minuten halt herkommen. Und wenn SGA und J-Dub und Holmgren alle in den hohen 30ern unterwegs sein sollen, man dann die Double-Big-Lineups haben will, anscheinend aus OKC-Sicht, Caruso natürlich sehr viel spielen soll, so wo sollen die Minuten herkommen? Aber grundsätzlich stimme ich schon zu. Kann aber natürlich genauso auch schief gehen, dass die spielen, ihre Dreier meinetwegen nicht treffen, wir dann sagen, ja gut, warum spielt SGA nur 33 Minuten? Und man verliert dieses Game und dann hat es wieder daran gelegen, dass man hier mit einer 9- oder 10-Mann-Rotation gespielt hat. Es ist schwierig. Es hängt gerade dahingehend sehr davon ab, wie das Ergebnis ausgeht, ob
klar. Sich ein Coach ich würde halt die Minuten
nicht. Aber grundsätzlich nicht stimme ich dir zu, ja.
Ich würde die Minuten auf keinen Fall von den Stars wegnehmen, aber jetzt zum Beispiel heute Nacht die 11 Kenny Williams Minuten.
Ja, die kannst du wegnehmen.
Teil die doch auf. So, gib Wiggins 13 statt 8 und gib Joe 10 statt 5. Und dann bist du da auch schon dann vielleicht Wallace sogar noch mal ein bisschen weniger, weil der halt auch wieder nichts getroffen hat. Und ich ihn auch defensiv gar nicht so überragend finde, tatsächlich in der Serie bislang. Aber Ja, ich verstehe, klar, man muss sich fragen, wo sollen die Minuten herkommen? Und heute, das war schon mal gut, dass Shay über 40 gesehen hat. Könnten von mir aus sogar auch gerne trotzdem ein paar mehr sein, aber du hast es auch schon gesagt, er sieht ziemlich gassed aus. Chat 37, J-Dub 36. Haben wir J-Dub schon Blumen gegeben? 27 Punkte?
Ja, habe ich mit seinen Drives und Rim Pressure, absoluter Game Changer.
Das war schon
Attack echt gut Mode, mal wieder. Richtig, richtig wichtig. Ja, 100%ig.
Ja, sonst habe ich nichts mehr, ne.
Kurz und knackig. Die Thunder haben gewonnen, die sind hier escaped mit diesem Sieg, den sie wahrscheinlich nicht hätten holen sollen. Mir hat der offensive Process nicht gefallen bei all den Flowers für ihre Defense, aber offensiv. An anderen Abenden gehen diese ganzen Tough Shots nicht rein, bleibt vielleicht eine andere Foul Call weg. Das waren mir viel, viel zu viele lange Zweier, viel zu viel 1 gegen 1 Basketball. Wie gesagt, der offensive Prozess hinter den Resultaten hat mir nicht gefallen und ich möchte mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn die Thunder so weiterspielen, würde ich actually wahrscheinlich mit Indiana Pacers gehen. Man kann es auch umdrehen und sagen, ey, wir konnten nicht unser Game machen, Dreier war nicht so da, wir mussten diese ganzen Tough Shots nehmen und wir haben trotzdem gewonnen, wie immer, alles Auslegungssache. Aber was OKC offensiv gemacht hat, war teilweise gruselig und hätte nicht zu Erfolg führen dürfen und es hat auch nur zu Erfolg geführt, weil SGA halt einfach crazy gut ist. Aber wenn ich überlege, wie begeistert ich von ihrer Offense war, von der Planung, der Execution, dem Prozess in Spiel 2, wo man die Nexting und Gap Help und Peel Switches der Pacers auseinandergenommen hat, das ist jetzt überhaupt nicht so nach Spiel 4 gewesen. Und wenn ich Indiana bin, dann bin ich schon sehr zufrieden mit meiner Defense und mit dem Wurfprofil der Thunder und versuche, dass sie genau das replizieren in Spiel 5, nur dann mit einem etwas anderen Ausgang. Das bedeutet, ich bin skeptisch für Spiel 5, was OKC angeht. Was tippen wir? Wer gewinnt Spiel 5 und gewinnt der Gewinner von Spiel 5 die Serie?
Der hat ja super funktioniert bislang mit Tippen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Thunder, auch wenn ich dir zustimme mit dem offensiven Ansatz und dem offensiven Prozess, dass die Thunder hier im vierten Viertel was gefunden haben. Mit ihrem krassen defensiven Level, mit dem J-Dub Shay Two-Man-Game, mit Chet, der das erste richtig gute Spiel hatte in diesen Finals. Und dass die Pacers vielleicht jetzt dann doch, auch wenn es die Pacers sind, so ein bisschen geknickt sein könnten. Also würde ich auf jeden Fall tippen, dass die Thunder jetzt Spiel 5 zu Hause gewinnen. Und ich glaube dann, dass sie es sogar durchziehen und dass sie dann 3 in Folge Spiel 6 in Indiana und sich das Ding holen. Aber es kann natürlich genauso gut sein, dass die Thunder jetzt Spiel 5 zu Hause gewinnen, da würde ich schon auch relativ selbstbewusst drauf setzen. Ob dann aber die Pacers danach in Spiel 6 nochmal zurückkommen können und es kommt zu einem 7., was natürlich geil wäre, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Aber ich könnte mir aktuell, würde mein Bauchgefühl am ehesten sagen, die Thunder machen das in 6 jetzt zu und ziehen durch.
Boah, für mich fühlt sich das wie eine Serie an, in der die Teams abwechselnd ihre Spiele gewinnen. Wir reden über 2 Teams, die nicht zweimal in Folge verlieren. Ich weiß nicht, ob die Thunder in dieser Saison überhaupt zweimal hintereinander verloren haben. Die Pacers haben seit Februar nicht mehr zweimal hintereinander verloren. Beide Teams sind ähnlich gut und sind weitaus mehr auf einem Level, als wir vorher dachten. Und ich glaube nicht, dass die Thunder hier irgendetwas gefunden haben in diesem vierten Viertel. Ich denke, sie haben sich gequält und mit Ach und Krach über die Ziellinie gerettet. Und ich bin sehr optimistisch, dass die Pacers hier die richtigen Antworten finden, an den richtigen Stellen adjusten und tippe dementsprechend auf einen Sieg von Indiana. Weil die Pacers sind jetzt dann eher in der Lage, wo sie das verzweifeltere Team sind. Und das verzweifeltere Team hat in der Regel in dieser Serie das Spiel dann auch gewonnen. Und du kannst sicherlich in den Auszeiten und mit dir selber und wie auch immer als Team versuchen, das von der Mentalität und vom Hustle und von der Verzweiflung dann auch mit in so ein Spiel 5 quasi zu nehmen. Und klar kann man irgendwie sagen, dass die Thunder auch irgendwo dieses Spiel gewinnen müssen, weil man natürlich nicht mit einem 3-2-Rückstand nach Indiana fliegen möchte.
Das wollte ich jetzt gerade sagen, ja.
Für mich sind eher die Pacers jetzt das Team, was mit mehr Verzweiflung spielen muss, weil du halt nicht zweimal miteinander verlieren möchtest und deine Pole Position aus der Hand geben willst. Das heißt, ich glaube, Indiana wird verzweifelter spielen und wird dann das Team sein, was dadurch eher dieses Spiel gewinnt. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht wirklich taktisch tiefgründig, aber bisher hat in der Serie halt das Team gewonnen, was verzweifelter war und was auch mehr diesen Sieg brauchte. Und klar kann man jetzt diskutieren, brauchen die Thunder diesen Sieg mehr in Spiel 5 oder die Pacers? Ich würde sagen, die Pacers als Underdog, weil du nicht als Underdog mit 3-2 hinten liegen möchtest. Und dementsprechend tippe ich hier auf einen Pacers-Sieg und eine 7-Spiele-Serie hier im weiteren Verlauf.
Ich bin da eher auf der anderen Seite. Ich glaube, dass die Thunder mehr Druck haben jetzt vom nächsten Spiel, weil du möchtest halt auf keinen Fall das 3-2 kassieren und dann nach Indiana müssen. Ich glaube, dass die Pacers zumindest mit der Sicherheit im Hinterkopf irgendwo unterbewusst, wenn wir das Ding hier verlieren, dann können wir trotzdem zu Hause noch ausgleichen. Und in einem Spiel 7 kann dann sowieso alles passieren. Homecourt hin oder her. Ich verstehe, das kann man wahrscheinlich wirklich in beide Seiten, in beide Richtungen argumentieren. Ich wäre tendenziell eher auf der anderen Seite.
Alright, dann haben wir's. Leute, abschließend, unsere Finals-Rabattaktion hat sich jetzt noch mal verlängert. Wird jetzt mindestens noch für 6 Tage laufen. Kamen jetzt auch wieder einige hinzu. Wir haben weiterhin die Aktion, dass es einen 75% Rabatt auf den ersten Monat unserer Patreon-Mitgliedschaft gibt mit dem Code OKC. Großes O, großes K, großes C. Und es ist 25% mit dem Code IND, großes I, großes N, großes D, auf das erste Jahr gibt, weil wir vor der Serie den Thunder eine 75%ige Winning-Chance gegeben haben und den Pacers eine 25%ige. Aktuell 2 Supporter folgen die Woche schon, die ganzen Playoffs über und auch bis auf absehbare Zeit weiterhin. Wir haben gestern mal so ein wenig geguckt, was in der Liga so abgesehen von den Finals abgeht, haben über die Head-Coaching-Suche der Knicks geredet, über Franz Eurobasket-Teilnahme und Zusage, über Jamaikas potenzielles Nationalteam, über das neue All-Star-Format Team World gegen Team USA. Wir haben über die Zukunft der Hawks ein bisschen geredet, über einen potenziellen Trae Young-Trade, die Extension dann. Also haben mal so ein wenig geguckt, was gerade so in der NBA abgeht, was nichts mit den NBA-Finals zu tun hat, und haben eine gute Stunde darüber philosophiert und das alles mal so ein bisschen durchgegangen. In der Folge davor ging es um Kevin Durant, Trade-Szenarien und wie da der Stand der Dinge ist. Wir werden jetzt nach dem Wochenende die nächste Supporter-Folge aufnehmen über ein Thema, was wir uns jetzt übers Wochenende überlegen werden. Also, wer Bock hat, uns unsere Arbeit ein wenig zu supporten, sich ganz nebenbei noch ein paar Benefits zu gönnen und das alles so günstig wie nie, der kann das jetzt gerne noch machen, nur solange die Finals laufen. Link zu unserem Patreon, alle Infos unten in der Folgenbeschreibung. Daneben natürlich dann auch unser Link und Rabattcode zu NordVPN. Und damit hätte ich gesagt, schließen wir das ganze Ding hier ab.
Yes, Sir. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Montag auf Dienstag, Spiel 5, ne?
Ja.
Ich meine,
3 Tage oder? Sind jetzt Pause.
Ja. Wir sind gespannt, wir hoffen ja auch. Freunde, wie immer, von Herzen, vielen, vielen Dank. Checkt, wie Julius gerade gesagt hat, in der Folgenbeschreibung die Links zu Patreon, zu NordVPN und zu allem weiteren. Auch zu Holy übrigens, auch gerne reingucken, gar kein Problem. Macht's gut, Freunde. Double Step Back Out, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.